alles aus einer Hand. Bei der Richter GmbH und Co. KG. Seit über 33 Jahren Ihr zuverlässiger Ansprechpartner für moderne Badgestaltung und effizientes Heizen. In der 400 Quadratmeter großen Ausstellung sind Ihre Wünsche zum Greifen nah. Schauen Sie vorbei bei der Richter GmbH und Co. KG. Ihrem Partner für Heizung und Bäder. Richter-Reinheim.de.
Es gibt Taten, die sind so grausam und so abscheulich, dass sie uns fassungslos machen. Und für mich gehört der heutige Fall definitiv dazu. Es geht um einen Narzissten, der über seine Verhältnisse lebt. Ein Mann, der seine eigenen Kinder ermordet, weil er die vermeintliche Niederlage nicht ertragen kann.
Abgrundtief. Der True Crime Podcast der VRM.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abgrundtief. In diesem Podcast geht es regelmäßig um True Crime, um echte Kriminalfälle also. Und das sage ich besonders heute noch einmal dazu, weil man glauben könnte, die Geschichte sei erfunden oder zumindest an der ein oder anderen Stelle spannender oder grausamer beschrieben worden. Aber nein, sie ist tatsächlich so passiert. Und neben diesem Fakt eint unsere Kriminalfälle, dass sie alle in unserer Region zwischen Worms und Wetzlar passiert sind. Was nach Großstadt-Crime oder Hollywood klingt, ist uns oft näher, als uns lieb ist. Und die Täter sind häufig auch nicht die fremden Männer, die im Dunkeln hinter der nächsten Ecke warten, sondern nahe Verwandte und Bekannte. Und das trifft auch heute wieder zu. Und bevor ich jetzt richtig in diesen Fall einsteige, hier noch eine kleine Triggerwarnung und eine Bitte. In diesem Fall geht es um Mord von Eltern an den eigenen Kindern. Wenn das bei euch schlechte Gefühle auslöst, solltet ihr diese Episode vielleicht lieber nicht oder nicht alleine anhören. Außerdem kommt das Thema Suizid in dieser Folge vor. Wenn ihr von dem Thema betroffen seid, jemanden kennt, auf den das zutrifft oder einfach nur mit jemandem darüber reden möchtet, dann wendet euch bitte an die Telefonseelsorge. Unter der Nummer 0800 111 0111 findet ihr anonym und kostenlos Hilfe. Wir schauen heute in die Gemeinde Mörlenbach. Etwa 10.000 Einwohner leben hier, idyllisch und in der Natur gelegen, an der Bergstraße, so zwischen Heppenheim und Weinheim. Und in dieser Gemeinde spielt der heutige Fall, genau gesagt im Ortsteil Mörlenbach-Bettenbach. Umgeben von Feldern, Wiesen und kleinen Wäldchen führt hier eigentlich nur eine Straße durch und links und rechts davon siedeln sich die Häuser an. Und wenn man mit dem Auto reinfährt, dann ist man in 2 bis 3 Minuten auch schon wieder draußen. Und hier? In diesem beschaulichen Örtchen, da hat Professor Dr. Hess am Freitagmorgen einen Termin. Es ist der 31. August 2018 und er hat irgendwie kein gutes Gefühl. Hess ist ein Rechtsanwalt aus Mainz und Insolvenzverwalter. Das heute wird kein schöner Termin. Für niemanden, dessen ist er sich bewusst, der ist schon seit 2015 der zuständige Insolvenzverwalter für die Familie, die er jetzt gleich besuchen wird. Ihm ist mulmig zumute. Ich dachte mir schon, dass es Schwierigkeiten geben könnte, sagt er. Es ist 7.40 Uhr. Gleich wird Hess einer Familie mitteilen müssen, dass sie jetzt aber wirklich raus aus ihrem Haus müssen, inklusive all ihrer Habseligkeiten. Das hat er ihnen nicht erst einmal gesagt, immer wieder bittet er sie, doch zur Vernunft zu kommen. Heute wird er sie ein letztes Mal bitten müssen, denn für heute steht im Kalender Räumung. Der Termin steht da auch schon ziemlich lange und schon lange versucht Hess vor allem den Familienvater zu bearbeiten. Er hat nichts angenommen und sich gegen alles gewehrt, sagt Hess. Zuletzt haben die beiden 3 Wochen vor dem heutigen 31. August gesprochen, aber er hat alles abgewehrt, sagt Hess erneut. Er sitzt immer noch im Auto, jetzt ist er aber gleich am Ziel und das Gefühl bleibt. Dass es solche Schwierigkeiten geben würde, das hatte er sich aber nicht ausgemalt. Als er vor Ort ankommt, dann bestätigt sich dieses mulmige, dieses komische Gefühl. Überall ist Blaulicht. Feuerwehr, Polizei, Rauch und Brandgeruch liegen in der Luft. Das Haus, in und vor dem sich das alles abspielt, das ist das Haus, zu dem er gerade eigentlich wollte. Das heute geräumt werden musste. Vor ein paar Monaten hat es bei einer Zwangsversteigerung den Besitzer gewechselt. Verkaufspreis 575.000 Euro, heute Übergabe. Aber dazu kommt es erst einmal nicht. Etwa 20 Minuten bevor Hess an dem besagten Haus ankommt, wird die Feuerwehr alarmiert. Ein Haus in Mörlenbach steht in Flammen. Als die Feuerwehr dann vor Ort eintrifft, zeigt sich schnell, dass es in Anführungszeichen nur im Obergeschoss brennt. Sie können den Brand recht schnell löschen, doch erst dann wird die ganze Tragweite einer Tragödie deutlich. In den beiden Brandzimmern werden zwei tote Kinder gefunden. Kurz darauf werden die anwesenden Einsatzkräfte auf einen laufenden VW Golf in der Garage des Hauses aufmerksam. Sie öffnen die Garage, der Wagen läuft. Im Inneren wird das Ehepaar gefunden, das heute ihr Haus räumen sollte. Sie wirken benommen, sind aber noch am Leben. Die Feuerwehr schiebt das Auto aus der Garage und rettet die 46-Jährige und ihren 58 Jahre alten Mann. Sie wirken sehr benommen. Vor Ort werden sie von Ärzten versorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine unübersichtliche Situation. Was ist hier passiert? Wortwörtlicher Rauch liegt über der Idylle des verklinkerten Zweifamilienhauses, in dem die Familie H. wohnt. Umgeben von Wiesen, wo die Äpfel gerade von den Bäumen fallen, Kühe grasen etwa 100 Meter weiter auf einer Weide, im Garten liegt Spielzeug. Ein Basketballkorb und eine Tischtennisplatte sind aufgestellt. Auf dem Balkon stapelt sich Brennholz. Oberflächlich deutet nichts darauf hin, welche unfassbare Tragödie sich hier in der Nacht zum Freitag abgespielt hat. Um das nachvollziehen zu können, müssen wir in der Zeit zurückspringen und uns die Familie, die das Haus in Möllenbach bewohnt, einmal genauer ansehen. Familie H., geführt vom Familienoberhaupt, das wir Dr. Dr. Jens H. nennen. Dr. Dr., er besteht auf diese Formulierung, denn Jens besitzt eine gut laufende Zahnarztpraxis in der Nähe von Frankfurt. Mit seiner 12 Jahre jüngeren Frau Lisa hat er zwei gemeinsame Kinder, einen Jungen, 13 Jahre alt und ein 10-jähriges Mädchen. Und Familienoberhaupt, wie ich ihn eben genannt habe, trifft es auch ganz gut, denn Jens ist hier der Chef. Ohne Diskussion, seine Frau gehorcht ihm, dafür bekommt sie ein Leben in Luxus. Ein großes, ein schönes Haus, mehrere Sportwagen sind im Fuhrpark des Zahnmediziners, darunter zwei Ferraris und ein eigenes Motorboot. Das sind so Dinge, die Jens wichtig sind. Er macht da auch gar keinen Hehl daraus, dass es ihm wirklich gut geht. Mein Haus, mein Auto, mein Boot im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist selbstbewusst, fordernd, prahlerisch, ja, und ich glaube, das kann man so sagen, ein Angebertyp. Auch für seine Kinder will er Erfolg. Das Mädchen spielt Handball und Tennis, auch ihr Bruder spielt Tennis und das auch recht gut. Er ist eine Art Vorbild für die jüngere Schwester und schon in jungen Jahren eifert er seinem Vater nach. Er teilt dessen Interessen, schnelle Autos, Boote und Erfolg. Und wenn eines der Kinder einen Wunsch hat, ja, dann wird der in der Regel auch erfüllt. Materielle Dinge spielen schon früh eine große Rolle. Aber das ist bei Jens ja auch nicht anders gewesen. Er ist Einzelkind und bekommt mehr oder weniger jeden Wunsch von den Augen abgelesen. Und schon in sehr jungen Jahren zeigt sich, Erfolg, Ruhm, Ehre, das ist ihm alles sehr, sehr wichtig. Etwa als er einmal bei einem Angelturnier auffällt. Er hat da wahnsinnig fette Beute gemacht. Es kommt dann aber raus, dass er die Fische nicht gefangen, sondern vorher gekauft hat, um es dann so aussehen zu lassen, als hätte er den besten Fang gemacht. Verlieren ist nicht vorgesehen und dieses Streben nach Erfolg, das hat Jens dann wiederum von seinem Vater, der ebenfalls ein recht erfolgreicher Mann ist. Doch der scheidet früh aus dem Leben seines Sohnes, er stirbt an Lungenkrebs, doch statt nun die Beziehung mit seiner Mutter zu festigen, lässt er sie eher wissen, du bist mir kein Ersatz und das führt zu Problemen. Probleme, die sich so sehr hochschaukeln, dass die Mutter irgendwann keinen anderen Ausweg mehr sieht, als ihren Sohn auf ein Internat zu schicken. Jens macht dort das Abitur, danach will er Medizin studieren, scheitert aber am Numerus Clausus und auch da zeigt sich wieder, verlieren ist nicht vorgesehen. Jens schafft es irgendwie, sich in den Studiengang reinzuklagen und studiert dann tatsächlich in Frankfurt Medizin und Zahnmedizin. Und das wiederum scheint er dann aber ganz gut zu machen. Er promoviert in beiden Fächern, einmal mit Cum Laude, was der Schulnote 2 entspricht, und einmal mit Summa Cum Laude, also einer glatten 1. Man wird später feststellen, dass Jens durchschnittlich bis überdurchschnittlich intelligent ist. Er sagt über sich selbst, ich bin ein Egomane, ein Narzisst und das projiziert natürlich auch einiges auf die Familie, etwa auf seine Frau. Jens hat einen Schuhfetisch und seine Frau daher 2800 Paar Schuhe. Sie pflegt eine eigene Excel-Liste über die Modelle. Ich meine, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass man da ansonsten schnell den Überblick verliert bei so vielen Schuhen. Und auch, dass man bei so einem Leben voller Sportwagen, Schuhe, Haus, Boot und weiterer Statussymbole auch mal schnell den Überblick über das Geld verliert. Ich meine, kein Problem, wenn man es sich leisten kann und nicht darüber nachdenken muss, für was man jetzt wann wie viel ausgeben kann, das ist doch auch ganz schön. Weit weniger sorglos ist das Leben aber, wenn man es in Saus und Braus lebt und es sich eigentlich nicht leisten kann. Und genau das ist bei Familie H. wohl der Fall. Selbst 2015, als die finanzielle Lage schon mehr als angespannt ist, kommt ein dritter Ferrari in die luxuriöse Sammlung. Also, es beginnt 2010, da scheint es finanziell wohl noch besser zu laufen, da wird ein Ferrari geleast. Ein weiterer kommt 2012 dazu, ich meine, klar, warum nicht? Und naja, aller guten Dinge sind drei, also gibt es den dritten dann 2015. Kostet ja nur so 4.000 Euro im Monat, wow. Und 2015, wie gesagt, da ist Hess, der Insolvenzverwalter, schon für die Familie H. zuständig. Das zeigt, glaube ich, ganz gut, wo bei Jens das Problem liegt. Die Praxis läuft erst super gut. Er eröffnet sie 1998 mit seiner ersten Ehefrau und freut sich über die, wie er sagt, volle Auslastung von Anfang an. Und wenn sich der Mann dann einen gewissen Lebensstandard erarbeitet hat, ist ja auch alles fein. Hier geht es nicht darum, dass ihm das niemand gönnt oder so. 2004 führt er dann mit seiner zweiten Frau, mit der er auch bis zuletzt verheiratet ist, eine Gemeinschaftspraxis. Und auch da, die vielen Schuhe, die teuren Autos, da fängt das ja alles erst so richtig an scheinbar. Problematisch wird es aber dann, als sich die finanzielle Situation ändert. Das, ich nenne es mal, normale oder zumindest rationale Vorgehen wäre ja dann, okay, jetzt mal kurz auf Pause drücken, einen Strich drunter machen. Wie ist die Situation? Was kann ich mir noch leisten? Was muss ich vielleicht verkaufen oder wo muss ich mich künftig eben einschränken, um da wieder rauszukommen? Aber für Jens kommt das nicht in Frage. Dieser Lebensstandard, den er sich hart erarbeitet hat, den lässt er nicht los. Der soll gehalten werden, koste es, was es wolle. Und der Preis, den er dafür noch bezahlen wird, der ist hoch. Aber wie kommt es dazu? Aus allen Erzählungen, Berichten und Aussagen hört man wirklich immer nur raus, ey, das läuft doch alles wirklich super damals. Die bauen ein Haus, die kaufen Auto 1, 2 und 3, ein Boot. Wie gerät der Arzt in eine solche Schieflage? So ab 2012, wie Jens es formuliert, beginnt die Kassenärztliche Vereinigung, seine Praxis mit Prüfungen zu übersehen. Ihm wird Abrechnungsbetrug unterstellt und dass er Honorare zurückgehalten habe. Aus seiner Sicht alles völlig unbegründet, führt aber dazu, dass er Probleme bekommt. 2015 ist seine Praxis dann mit 7.000 Euro Sozialbeiträgen für die Angestellten im Rückstand. Die Sozialkasse stellt schließlich im Oktober 2015 einen Insolvenzantrag. Das System, sagt Jens, hat ihn in diese Enge getrieben. Vermutlich, so hat man zumindest damals den Eindruck, kann er die Beträge einfach nicht zahlen. Es geht wohl nicht in erster Linie darum, den Gürtel enger zu schnallen und jetzt doch irgendwo einen Posten gefunden zu haben, durch dessen Streichung man da vermeintlich wieder etwas einsparen könnte. Es war eher ein bewusstes Ignorieren, bis der Berg immer höher geworden ist. Jens Frau sagt wörtlich zu dieser Anfangszeit der Krise, ich bekniete meinen Mann, das zu bezahlen, was er strikt ablehnte, weil er die Rechtmäßigkeit der Forderungen bestritt. Und der Insolvenzverwalter, der wird auch immer mehr zur Hassfigur, zur Projektionsfläche der ganzen Probleme. Er ist schon fast das personifizierte Böse für die Eheleute und das lassen sie ihn auch wissen. Sie überhäufen ihn mit Beschwerden, die muss die Behörde alle abarbeiten und prüfen. Nichts davon hat Bestand oder Hand und Fuß, was dazu führt, dass man so eine Insolvenz auch ganz gut lange vor sich herschieben kann, ohne dass es wirklich konkret wird. Ich meine, zwischen 2015 und 2018, da liegen 3 Jahre, in denen oberflächlich nach außen hin einfach alles so weiterläuft, wo es hinter den Kulissen aber schon mächtig brodelt. Und das greift jetzt auch wieder sehr gut Jens Charakter auf. Er ist überheblich, ja schon arrogant und auch das ist menschlich. Er denkt, es wird schon irgendwie werden. Nur er tut halt nichts dafür, dass sich diese Situation verbessert, was natürlich eine gefährliche Kombination ist. Stattdessen überhäuft das Ehepaar die Behörden mit Beschwerden, Einsprüchen und Widersprüchen, unter anderem dann zuletzt der Versuch, die Räumung am 31. August 2018 beim Amtsgericht Fürth mit einem Widerspruch zu verhindern. Die Begründung war in etwa so, die Frau hat einige Räume des Hauses, das formal der Mann besitzt, angemietet und deshalb habe sie das Recht, diese Bereiche abzuwohnen. Für den Vollstreckungsbeamten ist es aber gar nicht erkennbar, zumal es dazu weder Abrechnungen noch Verträge gibt, die die beiden zeigen konnten und auf so Ideen kommt das Ärztepaar halt. Die haben dafür noch nicht einmal einen Anwalt genommen. Der Insolvenzverwalter sagt, genau das sei ja auch das Schreckliche daran. Die hatten kein Geld dafür. Sie mussten das irgendwie selbst in die Hand nehmen. Mit ihrem im Internet angelesenen Wissen seien die beiden Zahnärzte jedoch, Zitat, juristisch und menschlich überfordert gewesen. Da ging es dann zum Beispiel darum, dass man gegen die Räumung keinen Widerspruch einlegen kann. Das geht nur mit einer Klage dagegen. Und dann haben die beiden einfach den Text genauso gelassen und haben dann hastig das Wort Klage in die Überschrift gesetzt oder, wie Hess sagt, dahin gefriemelt. Und es gibt dann auch noch weitere Beschwerden, zum Beispiel bei der hessischen Justizministerin, also angefangen beim Einklagen in den Studiengang bis hin zum Beklagen in dieser Situation. Das zieht sich wirklich wie ein roter Faden durch das Leben. Und dabei bleibt es nicht immer so formal wie auf dem dahin gefriemelten Fax mit der erfundenen Klage. Es geht auch richtig zur Sache. Der Insolvenzverwalter sagt, er ist noch nie so oft belogen und beschimpft worden. Ganz zu schweigen von Vermögensauskünften, die dann wieder zurückgezogen worden sind, weil die Frau vorher Medikamente genommen haben will. Oder einem weiteren Vorfall, als zwei Polizisten für eine Pfändung nicht ins Haus gelassen worden sind und sie Dr. H. dann ans Treppengeländer gefesselt haben. Also man kann ja wirklich nicht davon sprechen, dass die beiden das Unheil nicht hätten kommen sehen können. Auch der Insolvenzverwalter sagt, die haben halt einfach alles abgelehnt. Jede Hilfe, jeden Strohhalm, ja, jeden Ausweg aus ihrer Situation. Er hat nichts angenommen und sich gegen alles gewehrt, wird er zitiert. Dabei muss man sagen, es gibt ja immer einen Ausweg. Egal ob Neuanfang, ob Insolvenz, ob Schuldner und Gläubiger an einen Tisch zu bringen. Dafür ist so ein Insolvenzverwalter ja auch da. Aber das bringt uns zurück zum eigentlichen Problem. Jens will das ja gar nicht. Er weiß das, aber er hat da kein Interesse dran. Denn dann müsste man ja vielleicht aus der prächtigen Villa ausziehen. Es ist einfach nicht zu verstehen, wenn man von außen da drauf schaut. Und so kommt es dann am Ende zum Unvermeidbaren, die Räumung steht bevor. Die Haas haben natürlich nichts gepackt. Im Gegenteil, mein Reich, meine Villa gebe ich nicht auf, denkt sich Jens auch. Mit den Käufern des Hauses, also den zukünftigen Eigentümern, gibt es immer wieder Streit. Schwierigkeiten nennt das Käufer-Ehepaar das. Man hat sich zwar nie gesehen, aber trotzdem. Jens bedroht die beiden, sagt, er zeigt sie an wegen Hausfriedensbruch, behauptet auch hier, die Frau sei Mieterin in dem Haus, aber am Ende hilft das alles nichts. Und so sind wir wieder am Anfang, an dem Zeitpunkt, als der Insolvenzverwalter ein mulmiges Gefühl hat. Denn auch er weiß, heute ist der große Showdown. Springen wir wieder an diesen 31. August 2018. Auch die Käufer haben an diesem Morgen kein gutes Gefühl. Der Käufer sagt, um 7.17 Uhr ging die Feuerwehrsirene. Mir war klar, dass unser neues Haus brennt. Ja, wahnsinnige, aber auch richtige Vorahnung, die er hier hat. Wir haben relativ zu Beginn gehört, wie die Feuerwehr eintrifft, wie sie den Brand in den beiden Kinderzimmern schnell löschen kann, dort aber die Leichen der 10- und 12-jährigen Kinder findet. Und die Eltern der beiden werden dann mitsamt Auto aus der Garage geschoben. Nach der Erstversorgung kommen sie ins Krankenhaus, sind aber beide nicht in Lebensgefahr. Und so unübersichtlich die Situation hier auch zu sein scheint, eines ist klar, diese Szenerie ist ein Fall für die Polizei. Denn wie die beiden Kinder ums Leben gekommen sind, ist noch völlig unklar. Ab 9.30 Uhr beginnt die Spurensicherung der Kripo, das Anwesen zu untersuchen. Aber schon sehr früh spricht man in Mörlenbach davon, dass die Kinder von ihren eigenen Eltern getötet worden sind. Auf vielen Veranstaltungen wird ihnen gedacht, auch wenn noch keine neuen Erkenntnisse vorliegen. Und ebenfalls sehr früh werden Geldprobleme als mögliches Motiv vermutet. Aus dem Krankenhaus geht es für die Haas dann natürlich nicht einfach direkt wieder nach Hause. Das gehört ihnen ja ohnehin nicht mehr und muss jetzt, bevor die neuen Eigentümer einziehen können, erst einmal aufwendig saniert werden. Der Kostenaufwand dafür wird auf 200.000 Euro geschätzt. Für die Haas geht es in Untersuchungshaft, denn ein mögliches Motiv dafür haben wir ja schon gehört. Ihnen wird vorgeworfen, ihre Kinder getötet zu haben. Und dabei ist es kein komischer Zufall, dass es nur in den beiden Kinderzimmern gebrannt hat. Da fragt man sich ja auch, warum. Also das fragt man sich ja ohnehin, aber dass der Brand nicht das ganze Haus vernichtet hat, das ist reine Glückssache. Oder Unvermögen, je nachdem, wie man es auch nennen mag. Jens wollte die Villa brennen sehen, denn im ganzen Haus war Benzin ausgeschüttet worden, an mehreren Stellen ganze Pfützen, es sollten mehrere Brandherde da sein und das Haus dadurch abbrennen. Auch Grillanzünder war verteilt und die Tür zum Öltank war bewusst offen gehalten worden. Angezündet wurde das Feuer dann in den Kinderzimmern. Dass es sich nicht wie geplant im ganzen Haus ausgebreitet hat, liegt daran, dass einige Türen verschlossen und die Fenster zu waren. Ein Brandermittler sagt, wenn die Türen geöffnet gewesen wären, hätten wir ein anderes Szenario gehabt. Dann hätten wir die nötige Sauerstoffzufuhr gehabt, so aber sei es ein, Zitat, zu fettes Gemisch und zu wenig Sauerstoff gewesen. Kaum auszudenken also, was das für ein Inferno geworden wäre, hätte das verteilte Benzin und der verteilte Grillanzünder auch noch Feuer gefangen. Dann hätten die Käufer wahrscheinlich vor einer Ruine gestanden und nicht vor, in Anführungszeichen, nur zwei ausgebrannten Kinderzimmern. Aber so tragisch das persönliche Schicksal für die Käufer der Villa auch ist, so viel größer ist die eigentliche Katastrophe, die sich hier abgespielt hat. In den ersten Wochen nach dem Brand und den schrecklichen Ereignissen erinnern Kerzen, Blumen, Plüschtiere und Zettel vor dem mit Absperrband versperrten Grundstück der Familie H. daran, was sich hier für eine Tragödie abgespielt hat. Ich vermisse dich, steht da in Kinderschrift auf einem Zettel. 250 Menschen folgen der Einladung der beiden Kirchengemeinden Mörlenbachs zu einem Gottesdienst, in dem der toten Kinder gedacht wird. Und auch für die Mitschüler der Kinder gibt es einen Trauergottesdienst. Alle sind sichtlich schockiert, aber so schlimm das alles jetzt schon ist, umso unfassbarer wird sich dieser Fall noch entwickeln. Und diese Entwicklung, also dass auch die Öffentlichkeit erfährt, was in der kleinen Gemeinde am 31. August wirklich vorgefallen ist, die startet mit der Anklage gegen die Eltern der Kinder im Februar 2019, also etwa ein halbes Jahr nach dem Ereignis. Und diese Anklage lautet eben nicht nur auf besonders schwere Brandstiftung, sondern auch auf heimtückischen Mord. Die Staatsanwaltschaft formuliert das so: Die Angeschuldigten sollen sodann in Ausführung des Tatplans ihre schlafenden Kinder im Alter von 10 und 13 Jahren durch stumpfe und scharfe Gewalteinwirkung getötet und das Wohnhaus durch eine Brandlegung angezündet haben. Was das genau bedeutet, da kommen wir gleich noch dazu. Weiter heißt es, das weitere mutmaßliche Vorgehen der Angeschuldigten, ihrem eigenen Leib durch eine Kohlenmonoxidvergiftung ein Ende zu setzen, konnte durch Rettungskräfte verhindert werden. Als Grund oder Motiv dafür ist hier die finanzielle Lage der Familie und der anstehende Rauswurf aus dem eigenen Haus angeführt. Bis zum Schluss war vor allem Jens der Überzeugung, dass die Räumung irgendwie noch verhindert werden könnte. Dass am Ende doch alles irgendwie wieder gut werden kann, aber es wird nicht gut, im Gegenteil. Wir haben es in der Anklage ja schon gehört, stumpfe und spitze Gewalt haben die Eltern ihren Kindern angetan und was das heißt, das stellt sich dann am ersten Prozesstag heraus. Der findet am 22. März 2019 vor dem Darmstädter Landgericht statt. Dem 13 Jahre alten Sohn und der 10-jährigen Tochter der Angeklagten war mit jeweils 25 Hammerschlägen auf die Köpfe eingeschlagen worden. Unmittelbar tödlich, dann aber die, wie es zuvor formuliert wurde, scharfe Gewalteinwirkung. Denn nachdem die Opfer mit dem Hammer traktiert worden sind, ist ihnen mit einem Messer in den Hals und ins Herz gestochen worden und das nicht nur einmal. Den Brand, das Feuer, das haben sie alles nicht mehr mitbekommen, sagt eine Rechtsmedizinerin beim Prozess. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass sie noch am Leben waren, als ihre Zimmer in Brand gesteckt worden sind. In ihren Körpern konnten außerdem keine Brandgase nachgewiesen werden. Das heißt, sie haben da schon nicht mehr geatmet. Man kann das wirklich alles nicht fassen und gleichzeitig nur hoffen, dass die Kinder schon geschlafen haben, dass sie es nicht mitbekommen haben, was sich da abgespielt hat und dass sie schon nach dem ersten Angriff nicht mehr bei Bewusstsein waren. Und es klingt alles so kalt und kühl, aber das ist wirklich ein Fall, der so schockierend ist wie kaum ein anderer, mit dem ich mich in den letzten Monaten für diesen Podcast beschäftigt habe. Gleichwohl kann man so etwas ja auch nicht sortieren oder gewichten. Aber zu dieser Tat gehört schon eine solche Gefühlskälte, eine solche Ich-Bezogenheit, das ist schon der Wahnsinn. Wir wissen ja noch nicht, was bei Gericht wirklich herauskommt. Sollten sich die Vorwürfe aber bewahrheiten, mussten die beiden Kinder auf eine so grausame Art und Weise sterben. Nur weil ein Mensch sich selbst als Opfer stilisieren will, ich bekomme mein Geld nicht, eher lösche ich uns alle aus, anstatt für meine Verfehlungen gerade zu stehen. Und für diese Verfehlungen können die Kinder mal am allerwenigsten. Jens bestätigt noch in U-Haft vor dem Verfahren die Vorwürfe. In seiner ersten Vernehmung sagt er, dass er gemeinsam mit seiner Frau die Kinder getötet habe. Es bleibt aber nicht nur bei dieser einen Befragung. Was auch nicht bleibt, ist die Vision der gemeinsamen Tat. Denn ab dem zweiten Gespräch über die Tat gibt der 59-Jährige an, alleine gehandelt zu haben. Sowohl was die Morde betrifft, als auch was den Brand betrifft. Er alleine will zugeschlagen, zugestochen und anschließend das Feuer gelegt haben. Und wie soll man das interpretieren? Generell ist es schon mal ungewöhnlich, dass ein Verdächtiger in U-Haft ohne wirkliche Beweise oder Indizien vor Gericht zu hören schon vollumfänglich gesteht. Das wundert auch den Vorsitzenden Richter Volker Wagner und die Abteilungsleiterin der Untersuchungshaft. Aber will er seine Frau in Schutz nehmen, sie aus der Sache raushalten oder kommt hier wieder nur der Egomane durch? der sich diesen Plan alleine ausgedacht hat, der die Tat selbst von vorne bis hinten durchexerziert hat. Für Letzteres spricht die Art und Weise, wie der Verteidiger von Jens Frau dieses Ich-Wir-Spiel erklärt. Er sagt, dass Jens in seiner für ihn typischen Art fasziniert von sich selbst fabuliert habe und das noch unter den Nachwirkungen der Schlaftabletten, Zitat: "Es ist fast das majestätische Wir, Pluralis Majestatis, wie man den Satz "Wir haben die Kinder getötet" aus dem Mund des Angeklagten interpretieren könne. Über das Gespräch ganz am Anfang in der U-Haft, in dem Jens die alleinige Schuld auf sich nimmt, berichtet die Abteilungsleiterin der Untersuchungshaft auch vor Gericht. Sie sagt, die Frau ist nach seinen Angaben nicht beteiligt gewesen. Weiter habe der Angeklagte die Anklage berichtigt, nicht 25, sondern nur 6 oder 7 Schläge habe er den Kindern jeweils angetan. Was Fragen aufwirft, ist nur so ein kleines Detail. Die Kinder waren unter ihren Decken zugedeckt, als sie gefunden wurden, und davon hat der Angeklagte nichts erzählt. War es das Werk seiner Frau? Damit später konfrontiert, sagt er aber, ja, doch, das war ich. Ich habe die Kinder anschließend noch zugedeckt. Habe er wohl einfach vergessen zu sagen. Was in U-Haft deutlich wird, klar, die Morde, die Brandstiftung, da wird es schwer, das anderen in die Schuhe zu schieben, aber im Grunde sind doch immer die anderen schuld. Das zeigt auch der Inhalt eines Briefes, den Jens aus der Haft an seine ehemaligen Nachbarn schreibt. Auch darin steht die finanzielle Situation im Vordergrund und daran Schuld hat die Kassenärztliche Vereinigung. Und der Insolvenzverwalter, der war ja eh total schlimm, der hat ja nur das ganz große Geschäft gewittert und wollte die Familie ruinieren. Also ja, er stellt es halt so dar, als wäre er da ganz unverschuldet in wirklich fiese Machenschaften reingerutscht, und er endet mit den Worten, die Eltern der verstorbenen Kinder waren keine Betrüger. Und das finde ich schon sehr heftig, verstorbene Kinder, ermordete Kinder sind das. Und die Eltern oder zumindest einer von beiden ist, meinetwegen kein Betrüger, aber wahrscheinlich ein Mörder. Und auch seine Frau lässt den Gedanken, dass man sich selbst in diese Situation gebracht hat, gar nicht erst aufkommen. In der JVA erzählt sie einer Sozialarbeiterin, das System habe sie in diese Situation getrieben. Sie habe schnell externalisiert und die Schuld auf andere übertragen, und Emotionen waren zunächst überhaupt nicht zu erkennen. Und in diesen Gesprächen in der Frauenhaftanstalt, da fällt auch ein Satz, der in der Frage, war wirklich nur Jens an den Morden beteiligt, noch wichtig werden könnte. Sie sagt, der Deal zwischen mir und meinem Mann war eigentlich, dass wir entweder alle sterben oder keiner. Und das spricht zumindest mal sehr stark dafür, dass sie in die Tat zumindest eingeweiht war. Inwiefern beteiligt, das versucht das Gericht noch immer in Kleinstarbeit herauszufinden. Zum Beispiel durch die Analyse von Blutspuren. Denn die konnte man nicht nur an einem Herrenschlafanzug, sondern auch an einer Damenhose und Damensportschuhen feststellen. Die Kleidung gehört den beiden Angeklagten, und im nächsten Schritt konnte man dann auch feststellen, dass das Blut auf der Kleidung der Frau von ihrem Sohn und ihrer Tochter stammt. Gleiches gilt für die Flecken auf dem Schlafanzug. Was noch nichts beweist. Klar, da sind schon eher die Tatwerkzeuge interessant, das Jagdmesser und der Hammer. Hier wurden DNA-Spuren des Mannes gefunden, nicht aber von seiner Frau. Auch das sagt noch nichts aus. Man hat aber zumindest einen Teilabdruck ihrer Handfläche auf dem Griff nachweisen können. Nur der Hammer stammt halt auch aus dem Besitz der Familie. Den kann sie ja auch 2 Wochen vorher in der Hand gehalten haben, um ein Bild aufzuhängen oder sonst was. Denn das Alter einer Spur lässt sich hier nicht bestimmen, erklärt eine Daktyloskopin vor Gericht. Schwieriges Wort, aber das sind die Leute, die Fingerabdrücke aufspüren, sichtbar machen, vergleichen und zuordnen können. Und jetzt haben wir so ein wenig das Dilemma, keine Spuren vorhanden. Ja, kann trotzdem sein, dass sie mit Handschuhen zugeschlagen hat. Und sind Spuren vorhanden? Ja, die können ja auch älter sein, weiß man ja nicht. Was es nicht gerade einfach macht, die Spuren zu interpretieren und auszuwerten. Bleibt noch eine wichtige Aussage. Neben Jens, der alle Schuld und die ganze Tat auf sich laden will, hat seine Frau sich noch nicht geäußert. Aber das tut sie noch, und zwar Anfang Mai 2019. Sie sagt, dass die Insolvenz für sie ganz plötzlich gekommen sei, dass sie richtig überrascht gewesen sei, als es 2015 plötzlich hieß, wir stecken mittendrin im Insolvenzverfahren. Anhaltspunkte für sie, das kommen zu sehen, hat es aber wohl zu Genüge gegeben. Sie berichtet davon, dass sie schon 2012 erste Hinweise auf Probleme mit der Kassenärztlichen Vereinigung erhalten habe. Ab 2015 habe die Vereinigung dann nichts mehr ausbezahlt. Im Oktober 2015 stellt die Krankenkasse einen Insolvenzantrag, weil die Praxis, wie gesagt, mit 7.000 Euro im Rückstand ist. Sie sagt, ja, auch das haben wir gehört, ich bekniete meinen Mann, das zu bezahlen, was er strikt ablehnte, weil er die Rechtmäßigkeit der Forderung bestritt. Aber die Zahnärztin vertraut ihrem Mann. Der wird das schon alles einordnen können, der wird das schon alles wieder in geregelte Bahnen lenken. Trotzdem, ab 2016 ist die Praxis geschlossen. Sie ist dann mit Büroarbeit im Insolvenzverfahren komplett ausgelastet und mit den Kräften irgendwann am Ende. Ihre Psychotherapie muss sie abbrechen, zu teuer. Sie ist, wie sie sagt, mit ihren Ängsten seitdem alleine. Ihr Mann, Jens, ist auch keine Stütze mehr. Immer dünnhäutiger zeigt er sich, zieht sich immer weiter zurück. Spätestens 2017 wollte ich am liebsten Mörlenbach aufgeben. Das Haus war mir egal, sagt sie. Ich wollte wieder ein geregeltes Leben. Meine Kinder hätten überall Anschluss gefunden. Für Jens aber kommt das nicht in Frage. Er hält an seinem Haus fest. Und so nimmt das Unheil dann immer weiter seinen Lauf. Am 30. August, dem Tag vor der Tat, verbringt die ganze Familie noch den Tag und den Abend miteinander. Sie fahren nach Frankfurt, besuchen eine Apfelweinwirtschaft. Laut Aussagen des Vaters habe die Familie dann am Abend beschlossen, nicht mehr leben zu wollen und sich zu töten. Wie die Frau sagt, hätte sie mit ihrem Mann noch lange bis in die Nacht auf der Terrasse gesessen und Bier getrunken. Ihr Mann habe noch kämpfen wollen, aber sie habe nur noch in die Kerzen gestarrt. Da sei ihr klar geworden, sie haben keinen Plan. Daraufhin packt sie einen Rucksack mit den wichtigsten Dingen. Die EC-Karten der Kinder, deren PIN-Nummern, Festplatten, Fahrzeugscheinen und einem Zettel mit den Worten »Die Schildis sind noch draußen« und damit meint sie die Schildkröten der Familie. Der Inhalt des Rucksacks sollte von der Zwangsräumung verschont bleiben. Sie versteckt ihn anschließend in einem Gebüsch bei den Nachbarn der Familie. Als sie wieder zurückkommt, sieht sie Jens. Er steht da, ist ganz ruhig und hält ein Messer in der Hand. Alles ist voller Blut. Ich forderte ihn auf, mich zu töten, sagt die Angeklagte. Er aber habe gesagt, er könne das nicht noch einmal. Dann fehlte die Erinnerung, erst an das Aufwachen im Krankenhaus könne sie sich erinnern. Mir wurde mit Entsetzen klar, dass ich noch am Leben bin, sagt sie. Und warum das so war, das lässt sich recht einfach erklären. Ein Ottomotor in einem modernen Auto stößt eigentlich kaum noch Kohlendioxid oder Stickoxide aus, denn moderne Autos sind mit einem Drei-Wege-Katalysator ausgestattet und der filtert das ganz gut raus. Eigentlich gelangen nur ganz am Anfang, in der allerersten Phase bei einem Kaltstart, noch ungefilterte Schadstoffe aus dem Auspuff. Ein Experte sagt 2019 im Gespräch mit Echo Online, dass diese Phase aber schon nach 10 bis 15 Sekunden vorbei ist und dass die Konzentration für das Vorhaben der beiden niemals ausgereicht hätte. Jetzt war das Paar aber trotzdem mindestens benommen, als es von den Einsatzkräften aus dem Fahrzeug geholt wurde. Mindestens, weil die Aussagen der Zeugen hier etwas auseinandergehen. Ein Notarzt sagt, die beiden seien rausgelaufen. Ein Schlosser, der für das Öffnen der Villa hinzugeholt wurde, sagt, dass die Frau sich nicht bewegt habe. Andere Rettungskräfte wiederum geben an, dass die Frau zum Rettungswagen laufen konnte, aber von einem Feuerwehrmann gestützt werden musste. Dabei wird hier aber niemandem unterstellt, bewusst gelogen zu haben. Es sind ja auch für die Einsatzkräfte Ausnahmesituationen. Und da kann es eben schon mal vorkommen, dass sich die Wahrnehmung verschiebt oder Erinnerungslücken ganz von selbst einfach ausgefüllt werden. Mit möglichen Ereignissen, die sich so eben abgespielt haben könnten. Jetzt wird im Blut der Angeklagten nach dem Vorfall aber trotzdem eine erhöhte Menge an Kohlenmonoxid nachgewiesen. Da geht man aber davon aus, dass sie eher von dem Brand kommt. Vor allem bei Bränden unter Luftabschluss entwickelt sich das und die Türen im Haus sind ja nicht hundertprozentig dicht. Das wird wohl daher kommen. Zumal die nachgewiesenen Werte so niedrig waren, also ja erhöht, aber in etwa so, als hätte man eine Zigarette geraucht. Und ich finde das komisch, weil warum weiß Jens sowas nicht? Ich meine, es ist nicht bekannt, ob er sich mit seinen teuren Autos nur optisch und was das Protzen angeht beschäftigt hat, aber ob er da auch so technisch drin war, dass er sich da bestens ausgekannt hat, man weiß es nicht. Ich würde aber zumindest jemandem, der 3 Ferraris hat und auch weitere andere Autos, dass der sich wenigstens so ein bisschen mit der Materie befasst hat. Der muss doch wissen, dass selbst bei einem stinknormalen Golf, in den sich die beiden ja gesetzt haben, nicht so viel Kohlenmonoxid ausgestoßen wird. Also vom Katalysator hat doch jeder schon mal gehört irgendwie. Vielleicht hatte er auch gar nicht mehr vor zu sterben. Weiß man nicht, aber ich finde es zumindest doch sehr komisch, dass er da so vorgegangen ist, wo es doch auch andere Mittel und Wege gibt, seiner Existenz ein Ende zu setzen. Bleibt noch die Benommenheit, bevor das Paar in das Auto gestiegen ist, haben beide Schlaftabletten genommen. Auf dem Computer des Angeklagten hat man später Suchen nach Begriffskombinationen wie letale Dosis und aufgerufene Artikel etwa zu einer Hinrichtung in Arizona gefunden. Dort wurde ein Mann mit einer Giftspritze mit dem Beruhigungsmittel Midazolam und dem Schmerzmittel Hydromorphon hingerichtet. Letzteres war auch in den Schlaftabletten, die die beiden genommen haben. 20 Stück will Jens davon genommen haben. Die festgestellten Blutwerte passen zu dieser Angabe. Die Substanz schläfert ein, führt zu Antriebslosigkeit, emotionaler Unbeteiligtheit und Gedächtnisstörungen. Bei seiner Frau wurde das Beruhigungsmittel Lorazepam im Blut nachgewiesen. Es macht träge und antriebslos. Die eingenommenen Medikamente spielen aber nicht nur eine Rolle bei dem Versuch, die Benommenheit der beiden Angeklagten zu erklären, sie könnten auch bei der Frage helfen, zu klären, ob der oder die Täter voll schuldfähig sind, beziehungsweise während der Tat so klar gewesen sind, dass man ihnen das volle Strafmaß zumuten kann. Denn darin sind sich eigentlich alle einig, unter einem solchen Einfluss von Beruhigungs- und Schlafmitteln, da könne man keine der Handlungen mehr begangen haben. Weder an den Kindern selbst noch das spätere Benzin verteilen und anzünden. Das muss also alles vorher passiert sein, beziehungsweise jedenfalls nicht unter einem solch erheblichen Medikamenteneinfluss. Das war so ein gesteuertes und zielgerichtetes Vorgehen, dass letztendlich auch ein Gutachter sagt, das kann nicht sein und die beiden sind voll schuldfähig. Bleibt aber noch die Frage, wer hat wie viel Schuld auf sich geladen? Als der Prozess Ende Mai 2019 schon fast auf die Zielgerade abbiegt, da meldet sich Jens noch einmal zu Wort, beziehungsweise lässt seinen Anwalt etwas verlesen. Darin bestätigt er noch einmal, dass er die Kinder getötet habe und dass er sich für das, was er getan hat, verabscheut, dass er seine Kinder vermisst. Nach der Tat habe seine Frau gewollt, dass er ihr mit der Axt den Schädel einschlägt, das konnte er aber nicht. Ebenfalls könne er sich nicht an die Aussage erinnern, die er schon im Krankenhaus gemacht hatte, nämlich dass er und seine Frau die Kinder gemeinsam getötet hätten. Die Aussage liegt als Audiodatei vor und laut Gutachter hat Jens dabei eben nicht den Eindruck erweckt, dass er unter irgendwelchen Substanzen steht oder dass er nicht gewusst habe, was er da sagt. Und aus diesen Widersprüchen muss jetzt ein Plädoyer formuliert werden. Nach allem, was man in dem Prozess gehört hat und anhören musste, was glaubt die Staatsanwaltschaft? Welches Strafmaß fordert sie? Zweimal lebenslänglich und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld wegen Mordes. Beide Angeklagten sollen gemeinschaftlich, heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen ihre Kinder getötet und das Haus in Brand gesetzt haben. Und Oberstaatsanwalt Tietze Kattke legt den Eltern nicht nur das zur Last, sondern ist auch der Überzeugung, dass sie gar nicht sterben wollten. Als Ärzte hätten sie gewusst, dass die Tabletten nicht tödlich sein können und als Sportwagenliebhaber habe Jens gewusst, dass man sich nicht mehr mit Autoabgasen vergiften könne. Das Feuer diente als Zeichen, so der Oberstaatsanwalt. Die Kinder mussten sterben, weil sie ihre Eltern als Opfer stilisieren wollten. Das habe dem Amtsgericht und dem Insolvenzverwalter zeigen sollen, was sie mit der Zwangsräumung und dem Insolvenzverfahren angerichtet hätten. Um die Möglichkeit, die beiden wegen Mordes aus niederen Beweggründen verurteilen zu können, ging es in der Verhandlung vor den Plädoyers, denn größere Armut sei für das Ärztepaar nicht zu befürchten gewesen. Die Kinder mussten sterben, weil die Angeklagten ein völlig unverständliches Zeichen für andere setzen wollten, so der Staatsanwalt. Der Verteidiger der Mutter plädiert auf Freispruch für die 46-Jährige. Er erklärt das dann so, sie hat diesen schon erwähnten Rucksack im Gebüsch platziert, damit der bei der Räumung nicht beschlagnahmt wird oder verloren geht. Als sie wiederkommt, sind die Kinder tot, das Blut gelangt auf ihre Kleidung, als sie ihren Mann mit dem blutigen Messer trifft und als sie sich von den Kindern verabschiedet. Sie distanziert sich auch von ihrem Mann. Er habe ihr blindes Vertrauen und ihre Gutgläubigkeit missbraucht. Es ging immer nur um ihn. Sie hingegen habe ihren Kindern ein positives Lebensgefühl jenseits materieller Werte vermittelt. Die Kinder seien lebensbejahend gewesen. Sie habe ihnen versprochen, nach der Insolvenz mit ihnen ans Meer zu fahren. Stattdessen hätten sie mit ihrem Vater um ihr Leben kämpfen müssen. Jens also als alleiniger Täter. Da bleibt auch Jens selbst dabei. Er sagt in seinen letzten Worten, dass er die Tat bereut und er entschuldigt sich bei seiner Frau und sagt nochmal, wie sehr er die Kinder vermisst. Sein Anwalt fordert eine, wie er es ausdrückt, zeitige Freiheitsstrafe, weil sein Mandant vermindert schuldfähig sein könnte, weil er vor den Taten Schlaftabletten genommen habe und somit eingeschränkt einsichtsfähig gewesen sei. 3 Tage später gibt es dann endlich Aufklärung in dem Fall, denn dann wird das Urteil gesprochen. Der Angeklagte wird wegen zweifachen Mordes und Brandstiftung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt und es wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Wegen Beihilfe zum Mord und Brandstiftung muss seine Frau 12 Jahre ins Gefängnis. Der Richter wird noch einmal sehr emotional, als er schildert, dass die beiden Kinder noch leben würden, wären dann nicht ihre eigenen Eltern. Dass sie doch nichts für die Situation konnten. Bemerkenswert ist aber eine andere Aussage. Da geht es darum, dass man überzeugt ist, dass der Vater der eigentliche Haupttäter ist. Der Mutter wird ja auch nur Beihilfe vorgeworfen. Da sagt der Richter, dass eine Mutter das tut, das ist so fern jeder Vorstellung. Diese Überzeugung konnten wir nicht finden. Und ich meine, es ist jetzt ja auch nicht naheliegend, dass ein Vater so etwas tut, dass ein Arzt so etwas tut, dass ein Mensch so etwas tut. Also wenn es danach geht, erscheint in unserer Vorstellung ja jegliches Verbrechen unvorstellbar. Hier aber kommt diese Mutterrolle hinzu. Ich meine, es gibt genügend andere Anhaltspunkte und Indizien, die diesen Tatablauf nahelegen und das Gericht wird schon wissen, was es tut. Nur diese Begründung, die finde ich jedenfalls ein wenig merkwürdig. Der Tatentschluss kam von ihm, sagt der Richter in seiner Urteilsbegründung. Typisch für einen Narzissten hat der Angeklagte seine Vorstellungen auf seine Frau projiziert. Sie sei, wie auch bei seinem Schuhfable, folgsam gewesen, wenn sie nicht gewusst habe, wie sie aus der schwierigen Situation herauskommen sollte. Und damit endet die heutige Episode von Abgrundtief. Harte Kost, wie ich finde. Ich hoffe trotzdem, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge mehr zu verpassen. Ich verabschiede mich damit. Macht's gut und passt auf euch auf.
Abgrundtief ist ein Podcast der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Thomas Schmidt. Produktion Luana Schnitzspahn und Mike Dornhöfer. Weitere spannende Audioformate findet ihr online auf dem Nachrichtenportal eurer Region unter Menü Multimedia Podcasts.